Als der äthiopische Finanzminister von Jerusalem nach Hause fuhr, las er im Propheten Jesaja einen Abschnitt. Und Philippus wurde ja durch den Heiligen Geist wie dorthin gesandt, lief neben seinem Wagen dieses Finanzministers und hörte, was er las und fragte ihn: Verstehst du, was du da liest? Und er meinte: Ja, wie soll ich denn das verstehen, wenn mir das niemand erklärt, wenn mich niemand anleitet? Und er bat Philippus, sich zu ihm auf seinen Wagen zu setzen und ihm über diesen Abschnitt aufzuklären, ihm das zu erklären. Er wollte wissen, von wem in diesem Abschnitt gesprochen wird. Spricht Jesaja von sich selbst oder von wem spricht er dann? Und mit diesem Abschnitt des Philippus, also mit diesem Abschnitt, den Philippus dem äthiopischen Finanzminister erklärte, beschäftigen wir uns heute. Nur, dass Sie mit mir Vorlieb nehmen müssen, denn Philippus können wir nicht zurückholen. Ich hätte gerne gehört, was Philippus diesem Finanzminister erzählte. Dieser Abschnitt im Propheten Jesaja wurde über 700 Jahre, bevor Jesus gekreuzigt wurde, niedergeschrieben. Und in meinen Augen ist es eines der Herzstücke, wenn nicht das Herzstück des Alten Testaments. Und der Karfreitag ist der beste Feiertag, um sich mit diesem Abschnitt zu beschäftigen. Übrigens wurde er heute Morgen auch gerade im Radio, die Radio hörten, Schweizer Radio SRF 1, wurde dieser Text genau verlesen. Also wenn ihr ihn schon gehört habt, hört ihr jetzt gleich nochmals, aber das ist ja umso besser, weil ihr dann da diesen Text auch besser mit nach Hause nehmen könnt. Der Herr sagt: Gebt Acht, meinem Bevollmächtigen wird gelingen, wozu ich ihn bestellt habe. Er wird zu großem Ansehen und höchsten Ehren gelangen. Das ist also der Abschnitt, den dieser Finanzminister las. Viele haben sich entsetzt von ihm abgewandt. So entstellt war er, er hatte keine Ähnlichkeit mehr mit einem Menschen. Doch nun werden viele Völker über ihn staunen, sogar ihren Königen wird es die Sprache verschlagen. Was niemals zuvor geschehen ist, das erleben sie jetzt. Wovon sie noch nie etwas gehört haben, das sehen sie mit eigenen Augen. Wer hätte geglaubt, was uns da berichtet wurde? Wer hätte es für möglich gehalten, dass die Macht des Herrn sich auf solche Weise offenbaren würde? Denn sein Bevollmächtigter wuchs auf wie ein kümmerlicher Spross aus dürrem Boden. So wollte es der Herr. Er war weder schön noch stattlich. Wir fanden nichts Anziehendes an ihm. Alle verachteten und mieden ihn, denn er war von Schmerzen und Krankheit gezeichnet. Voller Abscheu wandten wir uns von ihm ab, wir rechneten nicht mehr mit ihm. In Wahrheit aber hat er die Krankheiten auf sich genommen, die für uns bestimmt waren, und die Schmerzen erlitten, die wir verdient hatten. Wir meinten, Gott habe ihn bestraft und geschlagen. Doch wegen unserer Schuld wurde er gequält und wegen unseres Ungehorsams geschlagen. Die Strafe für unsere Schuld traf ihn und wir sind gerettet. Er wurde verwundet und wir sind heil geworden. Wir alle waren wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg, ihm aber hat der Herr unsere ganze Schuld aufgeladen. Er wurde misshandelt, aber er trug es ohne zu klagen. Wie ein Lamm, wenn es zum Schlachten geführt wird, wie ein Schaf, wenn es geschoren wird, duldete er alles Schweigen und ohne zu klagen. Mitten in der Zeit seiner Haft und seines Gerichtsverfahrens ereilte ihn der Tod. Weil sein Volk so große Schuld auf sich geladen hatte, wurde sein Leben ausgelöscht. Wer von den Menschen dieser Generation macht sich darüber Gedanken? Sie begruben ihn zwischen Verbrechern mitten unter den Ausgestoßenen, obwohl er keine Schuld getan hatte und nie ein unwahres Wort aus seinem Munde gekommen war. Aber der Herr wollte ihn leiden lassen und zerschlagen. Weil er sein Leben als Opfer für die Schuld der anderen dahingab, wird er wieder zum Leben erweckt und wird Nachkommen haben. Durch ihn wird der Herr das Werk vollbringen, an dem er Freude hat. Nachdem er so viel gelitten hat, wird er wieder das Licht sehen und sich an dessen Anblick sättigen. Von ihm sagt der Herr: Mein Bevollmächtigter hat eine Erkenntnis gewonnen, durch die er der Gerechte vielen Heil und Gerechtigkeit bringt. Alle ihre Vergehen wird er auf sich nehmen. Ich will ihn zu dem Großen rechnen, und mit den Mächtigen soll er sich die Beute teilen, denn er ging in den Tod und ließ sich unter die Verbrecher zählen. So trug er die Strafe für viele und trat für die Schuldigen ein. Soweit Jesaja. Zuerst möchte ich dich fragen, wie stellst du dir Jesus eigentlich vor? Was hast du so für ein inneres Bild von Jesus, wenn er hier den Raum betreten würde? Wie denkst du, wie sieht Jesus aus? War er ein attraktiver Mann? Viele stellen sich Jesus gut aussehend vor, so wie wir ihn von Gemälden und Filmen kennen. Ich merke selber, wie schwer es mir fällt, mir Jesus anders vorzustellen als ein großgewachsener, gut aussehender Mann. Doch Jesaja zeigt uns ein anderes Bild. Er war weder schön noch stattlich. Wir fanden nichts Anziehendes an ihm. Ist das möglich? Jesus soll nicht schön und attraktiv gewesen sein. Von den großen Männern Israels wissen wir doch, Saul, David, Salomon, wird berichtet, dass sie hochgewachsen und schön waren. Gut aussehende Männer, Männer, die bei einem Schönheitswettbewerb locker den ersten Preis gewonnen hätten. Doch Jesaja orientiert sich offensichtlich nicht an diesem Bild dieser großen Könige. Gott offenbart ihm ein anderes Bild vom Messias. Viele haben sich entsetzt von ihm abgewandt, so entstellt war er. Er hatte keine Ähnlichkeit mehr mit einem Menschen. Das sind die einzigen Aussagen in der Bibel zum Aussehen von Jesus. Denn hier in diesem Abschnitt spricht Jesaja von Jesus und von dem, was er für uns tun wird. Jesus gehörte, wenn wir das, was Jesaja aufgeschrieben hat, ernst nehmen, nicht zu den schönen und attraktiven Menschen der damaligen Welt. Alle verachteten und mieden ihn, denn er war von Schmerzen und Krankheit gezeichnet, voller Abscheu wandten wir uns von ihm ab, wir rechneten nicht mehr mit ihm. Viele beziehen diese Beschreibung des Jesajas auf das Leiden Jesu am Kreuz und das kann man auch wirklich gut so machen. Das hat bestimmt damit zu tun. Es ist ein abscheulicher Anblick, jemanden am Kreuz zuzuschauen, wie er leidet. Natürlich wendet man sich davon ab. Doch was Jesaja hier beschreibt, muss sich nicht allein auf die Kreuzigung von Jesus beschränken. Das würden wir gerne so machen, denn ein unansehnlicher Jesus passt einfach nicht in unsere Vorstellung. Wenn wir ehrlich sind, wollen wir das gar nicht. Wir wollen einen attraktiven Jesus, auch vom Aussehen. Wir wollen einen schönen Jesus, wie Saul, David und Salomo schöne, attraktive Männer waren. Doch die Kirche vor Konstantin, das heißt bis ins dritte Jahrhundert hinein, verehrte einen unansehnlichen Jesus. Die Verschönerung oder die Verwandlung Jesu in einen schönen, attraktiven Mann nahm seinen Verlauf nach Konstantin, mit der Entstehung auch der Kirche im Sinn, wie wir sie heute kennen, als Volkskirche. Also erst die Kirchen nach Konstantin verwandelte Jesus zu einem schönen, attraktiven Mann. Was Jesaja hier sagt, ist doch unmissverständlich. Er war weder schön noch stattlich. Wir fanden nichts Anziehendes an ihm. Wenn wir tatsächlich davon ausgehen, dass Jesus weder schön, stattlich noch anziehend war, dann will uns Gott damit garantiert etwas sagen. Gott zeigt damit an sich selbst, dass er keinen Wert auf Äußerlichkeiten legt. Gott demonstriert damit an sich selbst, dass es ihm um ganz andere Werte geht. Er hat das, was in den Augen der Menschen verachtet wird, nicht nur erwählt, sondern er besuchte die Welt in derselben Gestalt als ein Mensch, der selber Verachtung entgegennimmt. Und wenn man das mal von dieser Seite her durchdenkt, hat es auch eine gewisse Logik. Gott besucht die Welt, er hat das, was schwach ist, erwählt und er kommt in Schwachheit in diese Welt. Gott wollte die Menschen nicht durch sein äußerliche Erscheinung faszinieren und gewinnen. An seinem Beispiel sollen wir lernen, dass wir uns von äußerem Erscheinungsbild eines Menschen nicht beeindrucken lassen sollen. Eine Botschaft übrigens, die heute hochaktuell ist, in einer Zeit, in der die Schönheitsoperationen Hochkonjunktur haben. Wo wir meinen, wenn wir ein bisschen weniger Falten haben, dass wir dann attraktiver sind, oder wenn die Brust größer oder kleiner oder der Hintern größer oder kleiner, da lassen sich ja Menschen einfach modellieren. Und das sagen auch Fachleute, dass sich die Wahrnehmung der Menschen nicht mehr an den inneren Werten, an der Persönlichkeit orientiert, sondern am äußeren Erscheinen. Und dann weckeln wir alle an unserem äußeren Erscheinen. Und Gott sagt uns an Ostern und an Karfreitag ganz klar, das interessiert mich eigentlich überhaupt nicht. Natürlich, wenn wir das tun, ist es gut möglich, dass wir in dieser Welt im gewissen Sinn erfolgreicher sind. Und ich spreche auch nicht gegen Schönheitseingriffe, die wirklich nötig sind. Aber manchmal fragt man sich wirklich, für was macht man das jetzt? Das ist etwas anderes, wenn ich einen Unfall gehabt habe oder ich habe eine Entstellung und man korrigiert das, das ist ganz normal. Aber wir sind heute auf einem ganz anderen Level, was man da alles macht. Menschen haben selten Augen für das Unscheinbare. Und wenn wir ehrlich sind, möchten wir auch lieber bei den erfolgreichen und schönen Menschen sein. Erfolg und Schönheit machen ja bekanntlich attraktiv. Jesus war unscheinbar, denn sein Bevollmächtiger wuchs auf wie ein kümmerlicher Spross aus dürrem Boden. Ein Spross, der aus einem Baumstrunk wächst und dem man keine Beachtung schenkt. Achtlos wird auf diesem scheinbar kümmerlichen Spross herumgetrampelt. Das ist doch ein sehr deutliches Bild, das darauf hinweist, wie Jesus in dieser Welt behandelt wurde. Er wurde verstoßen und Johannes schreibt, er kam zu seinem Volk, aber sein Volk wollte nichts von ihm wissen. Sie behandelten Jesus wie den Abschaum der Gesellschaft. Selbst wenn er Menschen heilte, klagten sie ihn an. Und wenn er Menschen von bösen Geistern befreite, sagten sie, er tue das mit der Macht des Teufels. Sie verspotteten und verachteten ihn, sie scheuten sich nicht einmal, ihn ins Gesicht zu schlagen und ins Gesicht zu spucken. Eine Geste der höchsten Verachtung überhaupt. Israel wollte keinen unansehnlichen Retter. Der Messias, den sie wollten und auf den sie warteten, musste mächtig und eindrucksvoll sein. So wie es Jesaja auch in einem anderen Abschnitt beschreibt. Seine Macht wird weitreichen und dauerhafter Friede wird einkehren. Er wird auf dem Thron Davids regieren und seine Herrschaft wird für immer Bestand haben, weil er sich an die Rechtsordnung Gottes hält. Der Herr, der Herrscher der Welt, hat es so beschlossen und wird es tun. Ja, mit Macht und Herrlichkeit sollte der ersehnte Messias in Erscheinung treten. Und darauf wartete Israel, nicht in Schwachheit. Es gibt zwei Linien in der Prophetie, auf den Messias sind. Die eine Linie ist die Macht und Herrlichkeit. Übrigens, wenn ihr das Gebet der Maria anschaut, dass sie weiß, dass sie Jesus empfangen hat, dass sie den Sohn Gottes gebären wird. Wenn ihr dieses Gebet lest, dann seht ihr, dann ist das Gebet geprägt von dieser Prophetie, von dieser Linie, von der Macht und Herrlichkeit. Der König, der den Thron Davids beschreibt, dieses Lob bringt sie hervor und sie muss ja dann selber lernen, dass es noch eine andere Linie der Vorhersage gibt, eben diese Linie der Schwachheit, dass Gott in Schwachheit kommt. Er wird, Jesus wird garantiert in Macht und Herrlichkeit kommen. Es wird der Tag kommen, an dem Jesus so in Erscheinung treten wird, wie man es damals auch erwartet hat. Und wir werden es alle erleben, ob wir das glauben oder nicht, wir werden alle Jesus in seiner Macht und Herrlichkeit sehen. Und wenn Jesus so kam, und das hat nun der Prophet Jesaja gesehen, der auch die Prophezeiungen machte, dass er in Macht und Herrlichkeit im Thron besteigen wird, der kann das gar nicht begreifen. Das ist wie ein Aufschrei dieses Propheten. Wer glaubt, was uns da berichtet wurde? Wer kann das glauben? Wer hält es für möglich, dass die Macht des Herrn sich auf solche Weise offenbaren würde? Wer ist überhaupt noch in der Lage, in diesem Menschen den Messias zu erkennen? Wer soll begreifen, dass in dieser Gestalt Gott selbst uns Menschen besucht? Welcher Israelit kann darin noch Gottes Handeln erkennen? Es ist wie ein Aufschrei mitten in diesem Text drin, als Jesaja das sieht und er fragt, wer kann das begreifen? Das ist eine Katastrophe, der Messias wird gedemütigt. In der Tat, die Juden verstanden es nicht. Wir meinten, Gott habe ihn gestraft und geschlagen. Das Dramatische an diesem Geschehen ist, dass das bis heute genauso funktioniert. Es ist unfassbar, welche Verachtung und welchen Spott über Jesus kommt. Man formt sich Jesus zurecht, so wie er uns passt. Oder wir lassen ihn ganz weg. Und heute Morgen haben wir auch im Radio gehört, da können Leute Mails schreiben. Die einen schreiben, ja, sie glauben an Gott, an Jesus, der gekreuzigt und auferstanden ist. Und andere schreiben, mein Gott ist die Sonne im Tessin. Oder mein Gott oder mein Jesus ist, Palatschinken oder weiß ich, was er da noch gesagt hat. Es ist eine Katastrophe. Und mir geht immer dann der Gedanke durch den Kopf, oh, ihr Menschen, ihr Leute, ihr werdet Jesus einmal sehen. Und dann werdet ihr euch schön am Kopf langen und sagen, wie dumm waren wir. Wie dumm. Was für ein Blödsinn haben wir da gesagt und meinten noch, das sei cool. Ich muss euch das ganz deutlich sagen, gerettet werden wir einzig und allein von diesem Jesus, der uns hier offenbart wird. Die Verachtung ging so weit, dass man ihn misshandelte. Jesus wurde geschlagen, hingerichtet. Man benutzte damals die schlimmste Art der Hinrichtung, die Kreuzigung. Er wurde misshandelt, aber er trug es ohne zu klagen, wie ein Lamm, wenn es zum Schlachten geführt wird, wie ein Schaf, wenn es geschoren wird, duldete er alles schweigend. Mitten in der Zeit seiner Haft und seines Gerichtsverfahrens ereilte ihn der Tod, weil sein Volk so große Schuld auf sich geladen hatte, wurde sein Leben ausgelöscht. Er wurde liquidiert, man tötete ihn, wie ein Verbrecher wurde er behandelt, obwohl man ihm keine einzige Straftat nachweisen konnte. Sie begruben ihn zwischen Verbrechen mitten unter den Ausgestoßenen, obwohl er kein Unrecht getan hatte und nie ein unwahres Wort aus seinem Mund gekommen ist. Es gab keinen einzigen Grund für diese Hinrichtung. Und trotzdem ließ sich Jesus alles gefallen. Er ließ sich erniedrigen, demütigen, nicht nur am Kreuz. Sein ganzes Leben, das finde ich ist noch wichtig, weil wir das Leiden Jesu oft nur auf das Kreuz fokussieren. Das ganze Leben von Jesus war ein Leben, vor allem seine 3 Jahre des Wirkens, ein Leben des Leidens. Er wurde ständig verfolgt, ständig hat er die Verachtung merken müssen. Sein ganzes Leben war Erniedrigung und Demütigung, von Demütigung gezeichnet. Er litt sein ganzes Leben, das Kreuz war quasi die Krönung seines Leidens. Nun, Jesus war nicht nur von den meisten Juden verstoßen, selbst seine eigene Familie verstand ihn nicht. Einmal wollten sie ihn mit Gewalt nach Hause holen. Sie waren überzeugt, dass er den Verstand verloren hatte. Sie wollten ihn aus dem Verkehr ziehen. Müsst ihr euch mal vorstellen, Maria mit ihren Kindern stand da und wollte Jesus aus dem Verkehr ziehen. Sie sagten, komm mit nach Hause, du bist ja nicht mehr bei Verstand. Wie einsam muss Jesus gewesen sein. Und selbst seine Jünger, die ihm zumindest bis zum Kreuz teilweise treu blieben, verließen ihn schlussendlich alle. Sein ganzes Leben war Erniedrigung und Demütigung. Ja, hier erklingt wieder der Ruf des Propheten. Wer glaubt, was uns da berichtet wurde? Wer hält es für möglich, dass die Macht des Herrn sich auf eine solche Weise offenbaren wird? Wer kann hier noch erkennen, dass dieser Mensch der Sohn Gottes ist? Jesus hatte sich das nur deshalb gefallen lassen, weil er uns Menschen liebt. Zwar unbeschreiblich liebt. Er wollte es für mich und für dich ertragen. Wegen unserer Schuld hat er es ertragen. Wegen unserer Schuld wurde er gequält und wegen unseres Ungehorsams geschlagen. Die Strafe für unsere Schuld traf ihn und wir sind gerettet. Er wurde verwundet und wir sind heil geworden. Unsere Sünde, der Ungehorsam gegen Gott ist das der einzige Grund, warum Jesus diesen Weg gegangen ist. Menschen wollen ihr Leben nicht von Gott bestimmen lassen. Sie meinen, sie wüssten es besser und dabei verlieren sie die Orientierung, manchmal ohne es zu merken. Wir alle waren wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg und machte sich seinen eigenen Gott. Menschen, die ohne Jesus leben und sterben, sind verirrte Menschen und sie gehen verloren, weil Jesus das verhindern wollte, ließ er sich für unsere Schuld hinrichten. Die Strafe, die wir verdient hätten, nahm er auf sich. Er gab sein Leben als Opfer für die Schuld der anderen dahin. Beachten wir hier, Jesus gab sein Leben für uns hin. Niemand hatte und konnte ihn dazu zwingen. Er tat es völlig freiwillig. Und nochmals, aus Liebe zu dir, weil sein Volk so große Schuld auf sich geladen hatte, wurde sein Leben ausgelöscht. Ihm aber hat der Herr unsere ganze Schuld aufgeladen. Unsere Schuld hat Gott, seinen Sohn, aufgeladen. Jesus starb nicht für seine eigene Schuld. Er hat keine Schuld. Hier sind wir am Kern des Evangeliums angekommen. Gott wirft unsere Sünde auf seinen Sohn. Jesus stirbt für uns am Kreuz. Paulus schreibt, den Schuldschein, der uns wegen der nicht befolgten Gesetzesvorschrift belastete, hat er für ungültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und für immer beseitigt. Ist dein Schuldbrief schon für ungültig erklärt? Oder meinst du immer noch, du könntest dann deine Schuld doch noch irgendwie begleichen? Du hättest noch irgendein Argument im Sack, wo du Gott sagen könntest, Gott, das musst du nicht so ernst sehen. Es gibt nur einen Weg, die Schuld, die wir vor Gott haben, loszuwerden. Die Strafe für unsere Schuld traf ihn und wir sind gerettet, er wurde verwundet und wir sind heil geworden. Und wieder hören wir den Aufschrei Jesajas, wer glaubt, was uns da berichtet wurde? Wer hält es für möglich, dass die Macht des Herrn sich auf solche Weise offenbaren würde? Das ist die Liebe Gottes. Sie ist nicht ein Gefühl, das sich über die Menschen ergießt, sondern die Liebe Gottes ist eine Tat. Die Liebe Gottes wird am Kreuz greifbar. Mit einem Siegesruf wird dieser ganze Abschnitt eingeleitet. Gebt Acht, meinem Bevollmächtigen wird gelingen, wozu ich ihn bestellt habe. Er wird zu großem Ansehen und höchsten Ehren kommen oder gelangen. Auch wenn das zuerst nicht so aussieht, wie Jesus ein unbedeutendes Leben führt und zum Schluss als Verbrecher hingerichtet wird, so täuschen wir uns gewaltig, denn Jesus bleibt nicht im Tod, er ist auferstanden und lebt. Nachdem er so viel gelitten hat, wird er wieder das Licht sehen und sich an dessen Anblick sättigen. Also sein Hinweis auf die Auferstehung, nur zu wissen, wir lesen im Alten Testament, 700 Jahre vor Christus. Und so lebt Jesus bis zum heutigen Tag, und noch heute werden Menschen von der Schuld befreit, wenn sie sich vor Jesus demütigen. Von ihm sagt der Herr, mein Bevollmächtiger hat eine Erkenntnis gewonnen, durch die er, der Gerechte, vielen Heil und Gerechtigkeit bringt. Alle ihre Vergehen nimmt er auf sich. Er lebt und nimmt unsere Schuld und Sünde ab. So trug er die Strafe für viele und trat für die Schuldigen ein. Und was Jesaja beschreibt, ist die größte Rettungsaktion aller Zeiten überhaupt. Menschen aus allen Nationen werden gerettet werden. Nicht nur Juden. Weil er sein Leben als Opfer für die Schuld der anderen dahingab, wird er wieder zum Leben erweckt und wird Nachkommen haben. Alle, die an Jesus glauben, gehören zu diesen Nachkommen. Durch den Glauben an Jesus gehören wir zu der Nachkommenschaft von Jesus. Und jeder, der mit Jesus unterwegs ist, ist ein Nachkomme Jesu. Das ist die Erfüllung des Versprechens Gottes an Abraham. Durch deine Nachkommen sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden. Alle Völker werden durch Jesus gesegnet. Jesus ist und bleibt der Dreh- und Angelpunkt der Menschheitsgeschichte überhaupt. Durch ihn wird der Herr das Werk vollbringen, an dem er Freude hat. Und deshalb schrieb Paulus später, alles hat Gott durch Jesus geschaffen und alles findet in Jesus sein letztes Ziel. Kein Mensch kommt an Jesus vorbei. Glücklich schätzen kann sich jeder, der versteht, was Jesaja hier vorausgesehen hat. Es wäre schön, wenn wir Menschen, so wie der äthiopische Finanzminister, reagieren würden, als er verstanden hatte, dass es sich in diesem Abschnitt um Jesus handelt, den Messias, der hingerichtet wurde in Jerusalem, gekreuzigt und auferstand. Da glaubt er. Und dann fragt er Philippus, spricht etwas dagegen, dass ich getauft werde? Oder heute würde vielleicht die Frage gestellt, spricht etwas dagegen, dass ich mich bekehre? Dass ich mein Leben Jesus anvertraue? Nein, es spricht nichts dagegen. Philippus hat ihn getauft. Vielleicht ist das die Frage, die du dir stellst, wenn du das siehst und vielleicht noch nicht mit Jesus in Verbindung bist. Spricht etwas dagegen, dass du Jesus deine Schuld bekennst und ihn einlädst? Nein. Von der Seite Gottes spricht nichts dagegen, höchstens von deiner, dass du nicht willst. Wir haben während dem Abendmahl hier hinten so eine Stuhlreihe da, da kann man sich hinsetzen, da sind Leute mit grünen Bändeln, mit denen kannst du beten, wenn du mit Gott etwas klären möchtest und das gerne mit jemandem zusammentun willst. Ich bete mit uns. Ich möchte dir danken, Herr Jesus, dass du freiwillig in diese Welt gekommen bist. Freiwillig hast du dich kreuzigen lassen. Du hast es auch auf dich genommen, von Menschen verachtet zu werden. Ständig haben sie dir Fallen gestellt. Ständig haben sie dir falsche Dinge unterschoben. Sogar deine eigene Familie hatte Zeiten, wo sie glaubten, du seist verrückt geworden. Man müsse dich aus dem Verkehr ziehen. Wie einsam musst du gewesen sein in solchen Zeiten. Und wir danken dir, dass du das alles getan hast aus Liebe zu uns. Dass du für unsere Schuld am Kreuz gestorben bist und dass du zugelassen hast, dass der Vater unsere Schuld auf dich wirft, damit wir geheilt werden, damit wir das ewige Leben bekommen. Wir beten dich an. Amen.